Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gleich mit ihrem ersten Roman Das flüssige Land landete Raffaella Edelbauer auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Völlig zu Recht, finde ich. Und entsprechend gespannt waren alle, die sich dafür begeistert hatten, auch auf ihren zweiten Roman. Dave heißt das Buch, wie die künstliche Intelligenz, die darin geschaffen wird, in einer Zukunft, die mir beim Lesen manchmal ganz schön gegenwärtig vorkam. Raffaella Edelbauer ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Edelbauer.
Guten Morgen, hallo.
Die Hauptfigur in Ihrem neuen Roman heißt Sis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Programmierer, der mit zahllosen anderen Nerds in einem Labor daran arbeitet, eine künstliche Superintelligenz zu programmieren. Eben diesen Dave, der soll mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet werden. Und ich habe gelesen, nee, ich habe es gehört bei Dennis Scheck, dass Sie diesen Roman dreimal geschrieben haben. Also mehrere Versionen, die Sie immer wieder verworfen haben. Wie kam denn das?
Na, hat eigentlich einen recht banalen Grund. Ich hatte einfach das Gefühl, dass für diesen Stoff, der ja doch, also ich hoffe, dass das jeder, der das dann gelesen hat, halbwegs nachvollziehen kann, der ja doch wirklich sehr schwierig in seiner Umsetzung ist, also wo sozusagen der Inhalt eine relativ komplizierte Form verlangt auch, dass das mit meinen gegebenen Fähigkeiten einfach nicht zu bewerkstelligen war. Deswegen habe ich mehrmals gebraucht oder einfach diese verstreichende Zeit und auch die Bücher, die ich inzwischen geschrieben habe, als Erfahrungswert, um das umsetzen zu können.
Das heißt, Sie mussten sich auch in diese ganze KI-Welt, ins Programmieren und die dazugehörige Sprache erstmal reinarbeiten. Denn das muss man, also ich muss gestehen, dass ich stellenweise da wirklich nur die Hälfte verstanden habe. Wie haben Sie sich das erschlossen?
Also es war, muss man sagen, es war eigentlich kein inhaltliches Problem. Es war vielmehr ein formelles Problem, also dass ich einfach wirklich tatsächlich, würde ich sagen, nicht gut genug schreiben konnte, um das Ganze unter einen Hut zu bringen. Aber das hat natürlich auch mit dem zu tun, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also, dass man sozusagen diese ganze Informationsflut irgendwie so darbringt, dass es sinnlich in einen Plot sich organisch fügt. Das war einfach wirklich die Herausforderung. Das wirklich jetzt das Wissen sich anzueignen, ist glaube ich, selten das Problem bei einem Roman.
Und das
ist ja nicht. Ja, entschuldigen Sie.
Ja. Das stört auch gar nicht, dass das jetzt den Eindruck macht, man quält sich da durch. Das sind so Stellen, wo ich denke, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber das ist Ihnen wirklich sehr gut gelungen, das eben in so eine packende Erzählwelt zu stecken. Da gibt es eben ja auch so ein Szenario. Die Menschen haben keine Außenwelt mehr. Sie leben auf 5 Etagen, hierarchisch organisiert. Ganz unten die Servicekräfte. Oben gibt es auch mal Frischluft für die Chefs. Man kann sich nicht waschen, sondern rubbelt sich in so einer scheußlichen Kammer ab. Was ist denn das für eine Welt?
Also eine, die nicht sonderlich erstrebenswert ist, wenn ich das anhöre, was Sie jetzt da quasi so zusammenfassen. Es ist eine Welt, in der sich die Prioritäten hinverlagert haben zu einer wirklichen Technokratie. Also es geht, die Menschen sind diesem einen unitären Ziel verschrieben und ist in einer Art Wissenschaftsdiktatur gefangen. Das heißt, alle Menschen dieses Labors ziehen an einem Strang, arbeiten an einer einzigen Technologie, dem ersten sprachfähigen Computer, der eine Superintelligenz werden soll, also der sich dann selbst zu verbessern beginnt und über menschliche Intelligenz weit hinausschießen soll, um sozusagen alle Probleme der Menschheit zu lösen, wobei niemand ganz genau weiß, worin diese Probleme eigentlich bestehen.
Ist das denn, dass man so einer Maschine, wie es ist, soll ja dieser Maschine menschliche Fähigkeiten, also Bewusstsein übermitteln? Da werden sozusagen seine Erinnerungen angezapft, damit Dave so eine Art Unterskript erhält. Ist das eine reine Fantasie von Ihnen oder ist das eine durchaus realistische Möglichkeit?
Also dahingehend habe ich eigentlich keine Ahnung. Also dass diese These, der sich das verdankt, diese Pascal-Morawetz- oder Personenhypothese, die besagt, dass es eines menschlichen Vorbildes bedürfte, dass es einen Ich-Punkt gibt, auf den Sprache quasi referieren könnte. Also fast alle Sätze machen keinen Sinn, wenn es nicht einen Ausgangspunkt gibt. Man kann die sozusagen nicht in den Äther sprechen. Die habe ich schon selber erfunden. Ob es da wirklich jetzt Vorbilder gibt, habe ich nicht so genau recherchiert, ja.
Dieses ganze Setting, was Sie da entwerfen, diese gruselige Welt, das hatte für mich wie Ihr erster Roman auch wieder so ein bisschen was Kafkaeskes. Und überhaupt ist dieser Roman ja wie so ein Echoraum auch auf klassische Literatur, auf Science-Fiction-Klassiker wie 1984 oder Fahrenheit klingen da so an. Aber das Lesen wirkt in dieser doch so ein bisschen unmenschlichen Welt auch in anderer Weise. Da sagt Sis relativ am Anfang mal zu der Frau, in die er sich verliebt, ich führe mir abends meine Dosis Weltliteratur zu, Dostojewski oder Proust, Nabokov, solche Dinge, eine Art Exorzismus. Was für einen Teufel treibt denn die Literatur da aus?
Es geht an dieser Stelle um die Technisierung der Sprache, wobei man ja sagen muss, dass ich glaube, sie es nicht sonderlich mechanisch spricht. Also ich meine, es gibt einige Passagen, wo man natürlich merkt, dass das hineingesickert ist, dieses Wertekostüm. Aber es gibt jetzt nicht in dem Sinne eine Kriminalisierung der Literatur. Es gibt ja, also die Frage, das Ganze entwickelt sich ja dann auch so ein bisschen krimiartig fast, könnte man sagen, zu einer Art Verfolgungsjagd. Was davon eingebildet ist und was davon tatsächlich so exekutiert wird, das wird dann auch nicht so einfach beantwortet. Also ich habe sicher nicht dieselbe Idee verfolgt wie jetzt in Fahrenheit zum Beispiel.
Aber haben diese Romane, diese Science-Fiction-Klassiker für Sie auch so, sagen wir mal, ja, am Ideenhorizont eine Rolle gespielt?
Ja klar, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass diese Science-Fiction-Klassiker, die ich da verarbeitet habe, es sind nicht alles Klassiker, manche Sachen sind ganz zeitgemäß oder erst rezent geschrieben worden sozusagen, dass es da um ganz andere Sachen geht eigentlich als um die Zukunft ausschließlich. Da geht es ja sehr, sehr häufig um Menschheitsfragen oder die Dinge scheinen mir sind auch oft in die Zukunft verlegt, um eine Zeitlosigkeit zu erreichen. Also um sie sozusagen aus dem kontemporären Kontext ein bisschen hinauszulösen. Das ist bei mir, was mir sehr, sehr wichtig war keine Technologien zu verwenden, die es nicht jetzt genauso geben könnte. Also es gibt jetzt keine funky Holodecks oder irgendwelche unglaublichen Innovationen, die, weiß ich nicht, uns auf den Mond beamen oder so erstellt bei Science-Fiction-Literatur. Deswegen, ich bin mir gar nicht sicher, ob Science-Fiction das richtige Label ist für Dave.
Und ja, das würde ich auch nicht sagen. Ich finde eher, dass es ein großer Gesellschaftsroman eigentlich ist. Es ist auf wirklich fast beklemmende Art gegenwärtig, weil sie eben so tief auch, Sie sind ja auch studierte Philosophin, in diese philosophischen Fragen einsteigen, die ja wahrscheinlich, dachte ich beim Lesen, durch diese künstliche Intelligenz auch nochmal auf ganz andere Weise drängend geworden sind, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja klar. Also es geht schon um sehr, sehr große Menschheitsfragen, hoffe ich halt. Also das war meine Intention. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen selber, ob das aufgegangen ist, so wie ich das beabsichtigt habe. Aber es geht auf jeden Fall darum, wie uns neueste Technologie eigentlich vorführt, was unsere Versäumnisse sind beim Bedenken der Basisfragen.
Deshalb fangen Sie auch mit so einer ganz großartigen Kosmos-Geburtsszene an, also wirklich eine tolle Eingangsszene. Stellt denn die künstliche Intelligenz alles in Frage, was wir sind?
Nein, das glaube ich eben überhaupt nicht. Also eben offenkundig gibt es, oder offenkundig, ich muss natürlich jetzt so sprechen für Leute, die mein Buch noch nicht gelesen haben. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich große Plot-Twists gibt, darf man nicht verraten. Aber jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Nein, also meiner Ansicht nach gibt es eben ein unantastbares Fundament. Und diesem Fundament wollte ich quasi ein Mahnmal errichten. Und dieses Fundament ist die Bewusstseinsfrage. Also quasi die Unmöglichkeit, dass man jetzt einfach nur durch technischen Fortschritt diese basalen Fragen umgehen kann.
Sind Sie denn durch die Arbeit an dem Roman dieser Frage, was Bewusstsein ausmacht, näher gekommen für sich?
Glaube ich nicht. Also mir wird die Frage oft gestellt, ob ich quasi in der Recherche jetzt auf neue Dinge gekommen bin. Für mich ist es, ich meine, natürlich, nein, das ist jetzt ein bisschen falsch gesagt, natürlich kommt man in der Recherche auf neue Dinge. Aber für mich ist es meistens eher ein präziser Fassen einer Formidee, die ich ohnehin schon von Anfang an habe. Und hier ist es besonders akut, weil das ganze Buch die Form eines Möbiusbandes hat oder eines Kreises. Und das kann, glaube ich, nicht aufgehen, wenn man dann ganz spontan irgendwelchen Regungen nachgeht und dann hier einen Seitenast ausbaut, auf den man gerade draufgekommen ist. Also ich musste quasi das Ende schon von Anfang an im Blick haben, um diese Form durchhalten zu können.
Jetzt geht es in diesem Roman ja auch um Naturwissenschaften. Das war auch in Ihrem ersten Roman so. Da war die Hauptfigur eine Physikerin. Und wir haben ja jetzt in dieser Pandemiezeit sehr viel mehr mit Wissenschaft zu tun in unserem Alltag als sonst. Wir hängen quasi den Virologen an den Lippen. Unsere Regierungen fällen Entscheidungen in Begleitung von Wissenschaften. Und wir merken, dass zur Wissenschaft zwingend auch der Irrtum dazugehört. Was trauen Sie denn der Wissenschaft zu, auch gerade im Moment?
Also das ist für mich eine ganz akute Frage, weil ich gerade an einer Fiktionalitätstheorie tatsächlich schreibe. Also ich habe so ein Projekt, das heißt Weltform. Ich meine, das ist ja nur ein Arbeitstitel. Klingt ein bisschen grandios irgendwie. Aber ich glaube, so ein ganz wichtiger Pfeiler meines poetischen Programmes ist die Ununterscheidbarkeit von Literatur und Naturwissenschaft zu zeigen. Also das heißt, auf der einen Seite die Naturwissenschaft so ein bisschen zu relativieren und in ihrem Absolutheitsanspruch und auf der anderen Seite die weltkonstitutive Kraft der Sprache, also der Alltagssprache aufzuzeigen. Also das ist eine Frage, die ich mir schon sehr, sehr lange stelle. Und ja, Sie haben natürlich recht, wir sehen bei Corona sehr gut, wie schnell Naturwissenschaft sich selbst überkommt und in immer wieder neuen Fiktionen sich erschöpfen kann.
Raffaela Edelbauer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, heißt Dave. Er hat 430 Seiten und ist beim Klett-Cotta Verlag erschienen.